Wir wissen, das ist robust aus Studien, dass Stärkenorientierung und der gezielte Einsatz und die Kultivierung von Stärken sich sehr, sehr positiv auswirkt auf die Zufriedenheit, auf Glück, wenn man so will, aber Wellbeing, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Baby Steps, weißt du?
Fairness, Ausdauer, Hoffnung, Freundlichkeit, Selbstregulation. Das sind einige der sogenannten Charakterstärken. Wie findet man heraus, was die persönlichen Stärken sind? Und warum ist es so wichtig, seine Stärken zu kennen? Darüber rede ich mit dem Amel Rizvanovic. Ihr kennt ihn sicher von unserem «Du so, ich so» Podcast. Der Amel ist Coach und Consultant. Und einer seiner Schwerpunkte ist die positive Psychologie. Über die reden wir heute. Der Amel macht das so engagiert, dass auch seine Hände mitgeredet haben. Wenn ihr beim Hören also ab und zu ein Kross oder Tätschen hört, dann ist nicht euer Kopfhörer kaputt, sondern der Amel hat sehr engagiert geredet. Und jetzt viel Spass beim Hören.
Positive Psychologie kann sich nicht jeder etwas darunter vorstellen. Und nicht jeder.
Oder umgekehrt, vielleicht kann die eine oder andere sich da was darunter vorstellen, aber das ist wahrscheinlich mehr Ausnahme. Das ist auch gar keine Schande. Es ist immer noch, so in meiner Wahrnehmung, das habe ich zuletzt auch festgestellt in meiner Masterarbeit, bei der Recherche, es ist immer noch ein verhältnismäßig ein Nischenthema. Es ist ein Nischenthema, wobei viele glauben, dass sie wüssten, was positive Psychologie ist, einfach vom Begriff her, und der ist auch so ein bisschen irreführend. Ich sage gleich noch zwei, drei Sätze dazu. Also, was ist positive Psychologie und was ist es nicht? Positive Psychologie grundsätzlich beschäftigt sich, das hört sich jetzt so schön an, mit dem gelingenden Leben. Das ist die Wissenschaft, das untersucht das Gelingende, das Sinnhafte, das gute Leben. Wenn wir jetzt diese schönen blumigen Sätze mal so ein bisschen konkreter fassen wollen, dass ich vielleicht die eine oder der andere was darunter vorstellen kann, was bedeutet das? Fangen wir damit an, was es nicht bedeutet oder wie es geschichtlich überhaupt zustande kam. Die Kurzversion geht so, dass die Psychologie sich über Zeit ihres Bestehens, eigentlich über 100 Jahre und länger, fast ausschließlich mit allem beschäftigt hat, aber nicht mit positiver Psychologie. Die gab es nämlich gar nicht. Was bedeutet das? Man hat den Fokus gesetzt und die Brille aufgesetzt nach dem Motto, wo klemmt's denn? Was ist falsch? Wo tut's weh? Also dieser defizitorientierte Blick, medizinisch würde man sagen, also so Pathogenese, also was muss man reparieren, gell? Und grundsätzlich ist das auch nicht falsch, sondern im Gegenteil. Also das ist ja so dieser Pain, den wir haben. Also egal, ob wir jetzt zu einem Arzt gehen oder ich weiß nicht, zur Maniküre oder sowas, wir haben ja irgendeinen Pain, und dann tun wir etwas und wir wollen Schmerz vermeiden, Leiden vermeiden dort. Insofern ist das ganz nachvollziehbar, insbesondere auch, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass eben die Leute kamen zurück, waren versehrt, körperlich und geistig, die daheimgebliebenen ebenfalls und sowas. Das heißt, dort gab es wieder nochmal eine Verstärkung mit diesem defizitorientierten Fokus. Und wie gesagt, der hat auch wirklich seine Berechtigung. Das Positive daran war, dass die Psychologie große Fortschritte gemacht hat in der Richtung. Also was diese Themen anbelangt, das heißt Angststörung, Depression etc., diese ganzen Themen, da hat man so große Fortschritte gemacht, dass man die gut also auch in den Griff kriegen kann mit verschiedenen Instrumenten und mit verschiedenen Strategien. Das Blöde an der Geschichte war nur, und jetzt eben so der Schwenk positive Psychologie, dass man diesen anderen Bereich komplett vernachlässigt hat. Also man kann sich das Ganze auch so schön vorstellen, so bildhaft, wenn man das wie so eine Skala nimmt, das heißt, in der Mitte ist die Null und dann gibt es die negative Skala, also eben minus 1 und dann bis minus 8, gell? Irgendwie so, und dann geht man her und ich bin jetzt bei minus 8 und gehe dann zum Beispiel in Behandlung oder Beratung Und wenn es dann ganz gut läuft, komme ich auf minus 3. Oder, hey, Trommelwirbel, wenn es dann fantastisch läuft, dann komme ich auf 0. Ist das nicht sensationell? Das ist tatsächlich insofern in dem ersten Schritt cool, weil der Schmerz weg ist. Also es ist so dieses, in der Psychologie spricht man von C minus gestrichen. Also sprich so, der Pain ist weg. Kennen wir alle so dieses Gefühl. Maske absetzen nach 16 Stunden irgendwie Flug oder so, keine Ahnung. Das ist schon nett, aber, und das ist auch mehr als nett, gar keine Frage, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir sind bei Null. Gell? Die Kollegen Freud und Schopenhauer und Konsorten, die haben damals, also das verdeutlicht nochmal diesen Blickwinkel, davon gesprochen, dass das Glück, ja, was ist Glück? Das ist die Abwesenheit von Unglück.
Ja.
Das zeigt im Grunde so diese Denkweise dort. Und nochmal, ich will es betonen, es geht mir gar nicht darum, also diese Perspektive irgendwie klein zu machen oder sowas. Das Problem fängt an einer anderen Stelle an. Das war praktisch die ausschließliche Perspektive. Man hat diesen ganzen anderen Bereich, also jetzt gehen wir gedanklich nochmal, bewegen wir uns rechts von der Null, also jenseits von minus 8, minus 3 und so weiter. Das heißt, das ist sozusagen dieser grüne Bereich. Dort kommen wir jetzt zur positiven Psychologie. Das heißt, während die traditionelle Psychologie die Fragen gestellt hat, wo klemmt's, was läuft falsch, was müssen wir reparieren, stellt die positive Psychologie Fragen, die so nicht gestellt wurden auf eine wissenschaftliche Art und Weise oder so nicht systematisch beforscht wurden im Rahmen der Psychologie. Das heißt, es sind die Fragen von, was läuft gut, was ist das gute Leben, was ist das sinnhafte Leben, was führt dazu, dass Menschen in Flow kommen, was bedeutet das, wenn Menschen stärkenorientiert sind? Was hat das für Konsequenzen? Wie kann man das fördern? Wie kann man positive Emotionen fördern? Zu was sind die gut? Sind die einfach nur nett oder haben die irgendwie noch eine drunterliegende Funktion? Wie funktionieren positive Beziehungen? Wie kann man die gestalten? Was hat das für Konsequenzen? Was ist mit dem ganzen Thema Wohlbefinden, Glück, Zufriedenheit etc.? Das heißt, wenn wir jetzt so diesen Bogen spannen, das ist positive Psychologie. Beschäftigt sich mit diesem grünen Bereich, der vernachlässigt wurde. Das heißt nicht, dass es den nicht gab. Also es gab auch vereinzelt dann in der Geschichte in den 50er, 60er Jahren Carl Rogers zum Beispiel und Abraham Maslow sind vielleicht Namen, die man im anderen Kontext schon mal gehört hat. Die haben schon vereinzelt was gemacht. Also das waren diese Elemente zum Beispiel in der humanistischen Psychologie. Aber das war vom Verhältnis her einfach dass man mal so eine Zahl herkriegen. Es gibt eine Studie, die sich wirklich mal die Mühe gemacht hat. Myers hat es gemacht. Der hat über 100 Jahre untersucht. Das heißt, die Themen, also die wirklich beforscht wurden dort. Und das Verhältnis war dramatisch. Das war 17 zu 1. Also okay. 17 zu 1. Das heißt, de facto, wenn wir uns das mal überlegen, diese ressourcenorientierten Themen, also das alles, was heute so die positive Psychologie umfasst, praktisch nicht existent. Also da würde, also jemand, der in diesem Bereich geforscht hat, der würde belächelt. Also, da hat man die Nase gerümpft. Der Willibald Ruch, der heute in Zürich eben der Leiter ist im Institut, also die sich vor allen Dingen beschäftigen mit Charakterstärken und so weiter, der Koryphäe ist auf dem Gebiet der positiven Psychologie, der hat damals, ich glaube, in den 80er Jahren oder so war es, über Humor seine Dissertation geschrieben und also er hat dann erzählt, wie sie ihn, ja, so milde Blech, so von wegen, ach, Humor, wollen Sie nicht lieber was Ernsthaftes machen? Hahaha, Karlauer. Ja. Und so war diese Perspektive. Und man hat irgendwann gemerkt, damit können wir die Geschichtsstunde auch so ein bisschen abrunden, dass da was fehlt. Und es haben spannenderweise Leute bemerkt, Martin Seligman auch vorneweg, einer der Väter der positiven Psychologie, der über 30 Jahre geforscht hat in diesem defizitorientierten, in diesem klassischen Feld und da ein großer Name war und der irgendwann mit seinen Mitstreitern gesagt hat, hey Leute, das kann es nicht sein. Es gibt hier einen riesen Bereich, den wir komplett vernachlässigen. Und diesen Bereich hat man einen Namen gegeben. Und hat gestartet und hat gesagt, okay, lasst uns dieses Ding beforschen. Lasst uns das wirklich systematisch machen. Lasst uns wirklich da Energie drauf verwenden. Wobei die Fragen, die gestellt wurden, gell, das ist ja das Spannende, also positive Psychologie, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, das ist ja alter Wein in neuen Schläuchen, das stimmt also sogar. Und zwar schon Aristoteles hat sich tatsächlich damit beschäftigt und er war nicht der Einzige, was ist das gute Leben? Mhm. Und auch also ganz viel mit, was ist das gute, das sinnhafte Leben und so weiter. Der Unterschied jetzt ist tatsächlich, dass man es eingebettet hat in dieses Konstrukt, also schon die Teilgebiet der Psychologie, wo man einfach die Perspektive erweitert hat, wo man gesagt hat, okay, wir wollen das systematisch und wirklich wissenschaftlich begehen, das Ganze.
Aber ich glaube, das ist das Wichtige, das ist erforscht, das ist nicht Frauenklatschmagazin, wie werde ich glücklich, sondern erforscht und.
Das ist tatsächlich der entscheidende. Ja, genau. Also, das ist der entscheidende Punkt und mir ist es wirklich wichtig, das zu betonen an der Stelle, weil, um es abzugrenzen, ich mache das ganz gerne in unseren Workshops und frage nach, ja, was ist denn positive Psychologie? Was habt ihr denn schon mal gehört? Kommt, es gibt keine falschen Antworten. Und da kommt immer mal wieder, also glücklicherweise inzwischen, also es gibt ganz viele Leute mittlerweile, die sich auch beschäftigen und dann wirklich angefixt sind und sagen, ja, das ist, geht in die und die Richtung und so weiter. Aber wenn dann zwischendrin so Bemerkungen kommen, zum Beispiel, wie, ja, das ist doch, man muss einfach immer nur an das Positive denken, gell? Immer nur happy und immer nur positiv und dann ist es ganz wichtig, an der Stelle zu differenzieren. Und zwar zum Beispiel, diese Perspektive ist wenn man sich genau anschaut, auch sehr gefährlich. Also es gibt dann so ganz, ganz vereinfacht gesprochen, geht es ja darum, so diese Perspektive von Büchern wie The Secret und anderen nervenzerfetzenden Werken. Also im Kern geht es darum, das ist so dieses positive Denken, wo es dann nur darum geht, ja, ich muss einfach immer nur positiv denken und diese Haltung ans Universum schicken.
Und wenn ich das nicht kann, bin ich falsch. Das wäre dann auch so impliziert noch so ein bisschen.
Du nimmst jetzt praktisch diesen Kracher vorweg. Das ist genau das Problem. Und wenn man es mal zu Ende denkt, ist es ein verheerendes Problem. Weil das ist nicht nur so ein bisschen blöd, sondern also man stelle sich das vor. Ich gehe her und wenn ich nur positiv genug denke, wird alles gut. Gell? Und Klammer auf, wir wissen alle, dass das Leben halt hoch runter geht, dass das Leben halt auch leider auch aus Schmerz und Entbehrung und Leiden besteht. Also schon allein körperlich, okay, wir haben alle wir sind alle irgendwann konfrontiert mit Krankheiten, mit Verlust im familiären Umfeld, Arbeitsplatz und so weiter. Also das geht uns allen so. Das ist tatsächlich auch, was das Leben so mit sich bringt, so diese Blüte und auch irgendwo Niedergang im Kleinen und im Großen. Und dann ist das Fatale, gell? Dann wird ja sozusagen in dieser Art von Denke, wenn man sagt, ja, man muss nur das Positive, das ist das, was du gerade sagst, Anja, nämlich das bedeutet, und wenn dann irgendwas ganz Schlimmes passiert, dann bist du schuld nämlich. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man so zu denken, oder dann hast du es sozusagen, dann hast du dich nicht genug reingekniet. Mhm. Also wir müssen jetzt wirklich die Zeit nicht verschwenden, darauf also zu zerlegen, wie unglaublich, also auch gefährlich und auch wirklich schwachsinnig das ist. Mir ist an der Stelle wirklich nur wichtig, dass wir es abgrenzen, dass wir es ganz scharf abgrenzen zu positiver Psychologie. Und was aber spannend ist, meines Erachtens, ist, wenn wir drauf gucken, also Optimismus, gell, wenn wir schauen, was für eine Art von Optimismus sozusagen ist denn gesund und was ist auch das tatsächlich, was propagiert die positive Psychologie. Es geht gar nicht darum, blauäugig zu sein und immer Smiley Face und so weiter. Und vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf, können wir das nochmal so ein bisschen abklopfen. Es geht darum, einen sogenannten realistischen Optimismus zu leben. Das heißt, es gibt ganz verkürzt gesprochen zwei Wirklichkeiten, die man unterscheiden kann, so in diesem Modell. Es gibt die reflexive und die non-reflexive. So, das, was sich so hochtrabend anhört, versehen wir das doch mal mit Beispielen. Die non-reflexive ist, okay, ich schaue jetzt hier aus meinem Fenster raus und es regnet. Und es ist tatsächlich also relativ bumsegal, wie ich jetzt dazu stehe, von meiner Geisteshaltung her, ob ich da optimistisch oder pessimistisch auf die Tatsache, dass es regnet, hat das relativ wenig, nämlich gar keinen Einfluss. Das heißt, non-reflexiv, egal was ich für eine Haltung dazu habe, gell, und da gibt es viele Dinge sozusagen, die so sind, Punkt. Ja. Und dann gibt es aber das Reflexive. Das heißt, wie ich zum Beispiel, und das ist nicht zu unterschätzen, das sind ganz viele Dinge, wie gehe ich zum Beispiel jetzt in dieses Gespräch mit dir rein? Wie gehst du rein? Wie gehe ich in ein Bewerbungsgespräch rein? Wie begegne ich, Mensch, wie begegne ich auch Widrigkeiten? Hat einen extremen Einfluss darauf, wie das abläuft. Das bedeutet nicht, also nicht missverstehen, es geht nicht darum, dass wir eine absolute Kontrolle haben, aber es geht darum, und das ist robust erforscht auch, das ist das Spannende und Interessante dran, dass es einen großen Unterschied macht, wie ich dort reingehe. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, eben, dass kann sich vielleicht jede von euch da draußen, jeder kann sich vielleicht ein Beispiel ausmalen. Also wenn man irgendwo da reingeht in solche Situationen, nehmen wir so ein Bewerbungsgespräch oder was, und wie man auch reingeht, also auch von der Haltung her, angefangen von der Körperhaltung, macht einen riesen Unterschied. Gell? Mhm. Und diese Dinge dann tatsächlich also zu beforschen, und das ist jetzt so ein Feld, wo man sagen würde, ja, vielleicht aus der Distanz, ja gut, wie will man das? Das kann man sehr, sehr gut anschauen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen ist das Spannende dran, wenn wir nachher auch über Stärken sprechen. Das kann man üben. Das kann man üben. Und das ist wirklich, also ich finde das eine grandiose Nachricht, weil natürlich gibt es wie ein Spektrum, wo wir alle drauf sind. Also wo man sagt, ja, wir bringen biologisch was mit und eine Prägung von unserer Erziehung, die zum Teil ganz gut ist, zum Teil so ein bisschen herausfordernd. Und aber da haben wir ein Spiel. Und dieser Spiel, um den geht's. So dieses Atmen, was wir da machen können. Und das bezieht sich zum Beispiel auch so Themen wie Optimismus. Da gibt's auch Werkzeuge, wo man das trainieren kann, wo man das üben kann. Mhm. Genau.
Deine Bewertung trainieren, wie man außerstehende Sachen bewertet und darauf reagiert.
Ja, vielleicht bringe ich gerade das Beispiel, aber ich finde es noch griffig. Also das ist tatsächlich was ich selber auch sehr, sehr viel nutze und auch mit Klienten anwende. Also es gibt eine schwierige Situation, gell? Und was ja dann passiert oftmals, dass wir getriggert werden und dass wir ja nicht unbedingt dann so reagieren, wie wir es dann mit einem gesunden Abstand tun. Also das heißt, wir sind körperlich auch stark aktiviert. Manche, die schon was von Schematheorie und Schematherapie gehört haben, wissen, also unsere autoritären Stimmen werden vielleicht laut und es laufen gewisse Automatismen ab. Ja. Fight, flight, freeze dort zum Beispiel im blödsten Fall. Und jetzt ist so, wie komme ich, und das ist sehr stark, das ist das Blöde, das ist in unserem Nervensystem und im Grunde in unserem Gehirn sehr, sehr tief verankert bei Gefahren, bei Risiken. Da schlägt unser Reptilienhirn das neuere Gehirn aus, weil es sehr, sehr viel sensibler ist. Mhm. Und jetzt geht es darum, diesen Teil vom Gehirn zu beruhigen. Ja? Also nicht, wenn es brennt. Es geht um Situationen, die eben nicht unmittelbar lebensbedrohlich sind, wo man nicht unmittelbar handeln muss. Dafür ist es ja eigentlich da, gell? Wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, da geht es nicht darum, erstmal einen gesunden Erwachsenen zu gehen, sondern da geht es darum, okay, run, Forest, run, so auf die Tour. Sondern es geht um Situationen, wo ich sage, boah, das war jetzt irgendwie, der Chef hat jetzt irgendwie so, oder die Chefin hat jetzt gerade sowas aus der Hüfte rausgelassen. Und ich merke, das geht mir so richtig tief, bis in die Tiefgarage P17 darunter und ich krieg's auch nicht unmittelbar weg. Und das ist so eine Andeutung gemacht plus und wow. Und ich merke so richtig, meine Brust schnürt zu und es ist genau so diese Art von Gefühl und ich krieg's auch so nicht weg. So, jetzt komme ich nochmal zurück auf dieses Optimismus-Training. Gell? Dann kann es sehr viel Sinn machen, oder ich stehe vor einer, mach's nochmal anders, ich stehe vor einer Entscheidung, gell? Was soll ich studieren? Wie soll ich weitermachen? Karriereschritt, ich habe ein Angebot. Und ich habe ganz, ganz viele Optionen. So eine schöne Krankheit unserer Zeit auch, gell? Und ich habe immer das Gefühl, ich mache das Falsche. Aus diesem Gefühl raus mache ich dann gar nichts, zum Beispiel. Ich bin wie gelähmt. Und dann ist die Frage, also was man sich stellen kann in so einer Situation, was hilfreich sein kann, ist, dass man hergeht und sagt, okay, was ist das Worst Case? Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Allerschlimmste. Schreib das auf. Wirklich, also Horrorszenarien. Und oftmals ist es ja so, dass diese Horrorszenarien, deswegen sind sie Horrorszenarien, hochgradig irrational sind. Dann sind sie noch so gemischt mit durchaus auch rationalen, also auch so Bedenken. Und man sagt, ja, nee, das könnte schon passieren. Das ist jetzt nicht alles bescheuert und an den Haaren herbeigezogen. Aber man schreibt es mal auf. Man gibt denen eine Form. Mhm. Und dann gibt man her und sagt, ja, und wenn ich mir das jetzt anschaue, wie wahrscheinlich ist denn das, dass das eintritt? Und dann kann man es auch so ein bisschen zerlegen, gell? Weil es vielleicht unterschiedliche Elemente sind in diesem Konglomerat an Ängsten und Befürchtungen und so weiter. Und dann kommt auf einmal raus dieses dieses Gefühl auch so erschlagend macht, was uns auch hilflos macht und weshalb es so tief geht, ist, merkt man auf einmal, ja, wenn ich es vielleicht quantifizieren muss, ja, auf einmal, ja, es ist nicht 100%, sicher nicht. Es ist hier vielleicht irgendwie 30, 50, vielleicht hat man den Teil, 70, was auch immer. Aber auf einmal wird es in aller Regel so, dass man merkt, also gerade auch so das Irrationale, wird greifbarer. Und durch das Greifbare gibt es eine Distanz. Also auch so dieses, wenn ich mir sage, ja, 30%, dass dieses Horrorszenario zum Beispiel eintritt. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Also das mache ich auch schriftlich. Die Schriftlichkeit ist da sehr, sehr hilfreich, weil auch andere Zonen in unserem Gehirn aktiviert werden. Und dann geht man nochmal einen Schritt weiter und sagt, so, und jetzt nehmen wir mal einfach an, dass das tatsächlich so wäre, oder diese Worst-Case-Geschichten würden eintreten. Und diese sehr niedrigen Wahrscheinlichkeiten würden trotzdem zum Tragen. Was könnte ich denn in diesen Fällen, was könnte ich denn in dem Fall machen? Was wäre das, was ich trotzdem noch machen könnte? Und dann reflektiere ich und schreibe es wieder auf und sage, ja gut, es wäre zwar kacke, es wäre schwierig und so weiter, aber ich könnte ja noch. Ich könnte das, ich könnte alternativ mich dort umschauen, ich würde meine Netzwerke auswerfen, ich könnte weiter und so weiter und so fort. Und ich komme dann ins Handeln, gell? Ich komme ins Handeln, also auch schon gedanklich. Ich habe auf einmal einen Plan, wirklich. Und zwar für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass dieses Monster an irrationalen Ängsten, dass das wirklich greift. Und dann gibt es noch ein paar weitere Schritte, aber einfach um es an der Stelle abzukürzen. Was macht's? Das ist genau was es dann macht, dass wir in dem Augenblick, wo wir uns auf diese Art und Weise auseinandersetzen, und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, aber mir geht es jedes Mal so, diese Art von Vorgehen macht eine Distanz, und zwar eine sehr gesunde Distanz. Mhm. Also nicht eine Distanz nach dem Motto, lalala, nee, ist alles gar nicht so schlimm.
Ja.
Das sind ja zum Beispiel die Ratschläge, die kann man sich in die Haare schmieren. Also so von wegen, na, das wird schon, also ja, die sind gut gemeint.
Nimm es, wie es kommt und so, bla bla.
Take it easy. Ja. Oder auch zum Beispiel, mein Favorit, entspann dich doch mal, funktioniert in der Geschichte der Menschheit, das immer funktioniert. Ja. Man muss nur diese zauberhaften Worte hören, hey, entspann dich doch mal. Ja. Und schon ist alles gut. Ja. Nee, und tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel durch solche wirklich auch systematischen Überlegungen kriegt man die gesunde Distanz und kommt eben in den gesunden Erwachsenen, jetzt kleiner Link zur Schematherapie. Das bedeutet, wir sind raus aus diesem hochaktivierten Modus, wo ein Automatismus abläuft.
Ja.
Diese Automatismen, von denen wir vorher gesprochen haben, die haben einen großen Nachteil, also die haben einige Nachteile, aber einen großen Nachteil, die sind unflexibel. Das heißt, da wird ein Knopf gedrückt, das ist der Panic-Button, und dann geht's los.
Programm läuft. Ja.
So ist es. Und was wir dort machen, ist ja im Grunde, dass wir bewusst, also durch einen Trick, durch diese zum Beispiel Übung, durch diese Abfolge, durch diesen Algorithmus hergehen und sagen, so, ist ja nichts anderes, als dass wir durchatmen und in diesem Durchatmen bestimmte Schritte durchgehen, wo wir sagen, ah, okay. und das und das. Und auf einmal verliert es dieses Überwältigende. Das bedeutet nicht, dass es dann gut ist, im Sinne von, dass die Ängste komplett weg sind. Das ist alles, das bedeutet es nicht. Und tatsächlich wäre das auch eine sehr unrealistische Vorstellung. Aber der Unterschied zwischen, ich bin komplett überwältigt und vielleicht gelähmt, zu ich habe eine gesunde Distanz und merke, boah, das ist eine schwierige Situation, das darf es ja auch sein, das gehört zum Leben dazu, dass ich sage, hey, verdammt, ich tue mich das schwer und Entscheidungen sind eh was, das ist ein großes Thema bei mir, aber hinzu, es macht mich nicht hilflos, es macht mich nicht paralysiert. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel und das ist nur ein Werkzeug, um's anzureißen, wie man das doch tatsächlich üben kann. Also eben, vielleicht dieses Worst-Case-Szenario ist ja eh immer schon was sehr Hilfreiches, eben da wird es greifbar, aber dann noch ein paar Schritte weiter zu gehen. Und so kann man das sehr konkret auch üben. Das heißt, Optimismus, also das ist auch, das ist gesunder Optimismus. Mhm. Und nicht Augen zu und la la la, alles ist gut. Gell?
Also positive Psychologie bedeutet nicht, sehe es einfach positiv, sondern schaff dir Werkzeuge, um den Fokus zu öffnen und dich eigentlich, also es geht nicht einmal um, du musst am Schluss nicht positiv sehen, sondern du musst dich bemächtigt fühlen und nicht mehr hilflos sein dem gegenüber. Das reicht eigentlich schon.
Genau, das ist ein wichtiger Aspekt. Es geht wirklich auch darum, das Negative zum Beispiel, das ist auch am Anfang tatsächlich was viel kritisiert wurde und auch zu Recht kritisiert wurde, also in der positiven Psychologie, dass man eben nur diesen Fokus hat oder zu viel diesen Fokus hat. Also das, was wir vorhin so gemacht haben, dieser kleine Ausflug in die Historie, ist da noch sehr wichtig, also um sozusagen den Zusammenhang zu sehen. Also es wurde halt über 100 Jahre und länger, wurde nur das Negative in den Fokus gestellt, jetzt ganz vereinfacht gesprochen. Und dann hat man eine Gegenbewegung setzen wollen, aber nicht um zu sagen, hey Leute, vergesst das Negative, wir machen das Positive, sondern um dieses Verhältnis, von dem ich vorher sprach, dieses 17:1, versuchen in ein bisschen einen größeren Einklang zu bringen, dass man sagt, hey, wir wollen hier verstärkt forschen, weil von dem anderen Zeug, da gibt es schon ganz viel. Das bleibt auch weiterhin wichtig. Und das heißt, da hat man aus dieser Perspektive raus die ersten Jahre ganz viel, also auch vom Fokus her, kann man sich ja vorstellen, da ist man hergegangen und hat wirklich alles, was auch nur ansatzweise negativ war, nicht beiseite geschmissen, aber hat den Fokus, wenn man gesagt hat, hey, jetzt lasst uns mal auf das Positive fokussieren, weil wir das vernachlässigt haben. Und da kam dann viel die Kritik, ja Leute, aber ihr lasst ganz viel wichtige so Dynamiken weg. Ja, was ist denn mit dem Negativen? Und das ist zum Beispiel was, also zu Recht wurde das kritisiert. Aber das muss man als Prozess verstehen. Und dann kam zum Beispiel sowas, das nennt sich die zweite Welle in der positiven Psychologie, Second Wave. Und da sind dann einige Forscherinnen und Forscher draufgesprungen und haben gesagt, ja, wir müssen tatsächlich auch einen Schritt weiter gehen. Also wir haben jetzt wie so einen Dammbruch gemacht, wo wir einen sehr starken Fokus gehabt haben, aber wir müssen das Negative integrieren. Und jetzt komme ich auf deine Frage. Es geht darum, das Negative, also das Positive im Negativen und das Negative im Positiven, also auch zu untersuchen und zu erkennen. Was meine ich damit? Nehmen wir jetzt das Beispiel von gerade. Gell? Ich bin total in diesem Ding. Ich hab eine Situation, wo ich überfordert bin mit einer Entscheidung, berufliche Orientierung und so weiter. Und es geht nicht darum, dass wegzudrücken und so zu tun, als ob alles gut wäre. Gell? Sondern es geht darum, auch wirklich, also realistisch, also die Wirklichkeit auch so versuchen zu sehen und auch reflektiert von verschiedenen Seiten und auch anzuerkennen und zu sagen, okay, ja, verdammt nochmal, das ist jetzt schwierig. Ich würde es am liebsten gerade wegmachen. Gell? Ja. Und aber der Versuchung zum Beispiel für einen Augenblick zu widerstehen, das geht viel, viel leichter, wenn wir eine gesunde Distanz haben. Das ist das, was wir vorhin so kurz andiskutiert haben.
Ja, wenn es nicht einfach so ein Abwehrmechanismus ist, weil es sich unangenehm anfühlt.
Genau, und in dem Augenblick wird es Folgendes. Dann ist es zwar immer noch unangenehm, aber ich kann negative Emotionen als das betrachten, was sie im Kern nämlich auch sind, nämlich Informationen. Emotionen sind in erster Linie auch Informationen.
Jetzt kommen 2,5 Minuten Werbung. Der Podcast wird nämlich unterstützt von HelloFresh. Danke vielmals. Würdest du im Alltag gerne ab und zu für Entlastung sorgen beim Thema Menüplanung oder Einkaufen? Dann erzähle ich dir gerne, wie das funktioniert mit den Kochboxen von HelloFresh. Falls dich das nicht interessiert, dann kannst du jetzt 2,5 Minuten für eine Spule. Wie bei dir vermutlich auch, sind meine To-Do-Listen immer zu lang. Es kann helfen, etwas abzugeben. HelloFresh liefert wöchentlich eine oder mehrere Kochboxen mit frischen Zutaten und feinen Rezepten. Das Einzige, was du machen musst, auswählen, für wie viele Personen die Kochbox sein soll und ob du bestimmte Vorlieben hast. Sollen die Menüs vegetarisch sein oder mit Fleisch? Oder brauchst du familienfreundliche Gerichte? Einfach auswählen, das Abo starten und Schluss mit der Denkarbeit. Die Box und ihre Grösse kannst du natürlich jede Woche anpassen. Oder du kannst pausieren oder kündigen. Diese Flexibilität finde ich das Genialste an dieser Box. Wenn man mal in der Agenda sieht, dass sich eine anstrengende Woche nähert, dann kann man einfach ein bisschen Entlastung einplanen und so dafür sorgen, dass man trotz Stress gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten zuhause hat. Ich habe insgesamt 6 Gerichte von den Kochboxen ausprobiert und finde Folgendes sehr praktisch. Erstens, die Kochbox wird direkt vor die Haustür geliefert. Alles ist übersichtlich geordnet und was kühl sein soll, das ist auch wirklich kühl. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich schleppe mich immer ab wie verrückt. Muss unterwegs noch bei den Geissli, beim Reidiseili und so weiter anhalten. Also meine Lebensmittel kommen nicht so kühl die Hause an. Zweitens, die Rezepte machen Lust, mal etwas Neues auszuprobieren. Sie sind gut beschrieben und recht einfach zum Nachkochen. Und das hat eine, die wirklich keine gute Köchin ist. Besonders Gewürzmischungen finde ich super. Ich bin sonst nämlich immer so ein bisschen der Typ Handgelenk mal Pi und das kommt irgendwie nicht so gut raus. Drittens, das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Und apropos Nachhaltigkeit, 80% der Zutaten kommen direkt vom Erzeuger. So, das wäre meine persönliche Erfahrung mit HelloFresh. Willst du es auch ausprobieren? Exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer haben wir einen Vouchercode. Den findest du in der Episodenbeschreibung dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiter mit dem Podcast.
Mir ist sehr wohl bewusst, gell, dass vielleicht die eine oder andere zu sagen, ja, du hast ja leicht reden, du weißt nicht, wie ich mich gerade fühle. Doch, wir fühlen uns alle mitunter extrem beschissen dort auch. Nichtsdestotrotz, mit dieser Art von manchmal reicht auch nur schon ein bisschen Distanz, zu schauen, ja okay, und die Situation ist jetzt auch schwierig und das gehört aber auch dazu. Aber was ist sozusagen die Gesamtheit auch der Situation? Was bietet mir die Chance, diese Situation auch? Also so, was will es mir denn eigentlich sagen? Weil das Interessante daran ist auch, diese Emotionen, gerade auch die Negativen, die zeigen uns auch so diese Schmerzpunkte, dieses wo liegt der Pain eigentlich? Mhm. Und das ist insofern echt was Wertvolles. Weil eben wir diesem Reflex zu widerstehen und das jetzt einfach mal beiseite zu schieben und sich in die Arbeit zu stürzen oder sich in irgendwas anderes zu stürzen, wilde Partys, Sex, was auch immer, so schön überkompensierend oder wie man auch immer sozusagen normalerweise drüber tüncht über diese Emotionen, zu schauen und zu sagen, okay, aber was kann ich damit anfangen? Auch gibt es für Möglichkeiten daraus? Gibt es eine Möglichkeit, jetzt auch irgendwie in eine Richtung zu gehen, wo ich mich bisher auch gar nicht getraut habe? Da wirklich nochmal genau hinzuschauen. Und wirklich darum geht es. Das heißt, auch das Positive im Negativen zu sehen, im Sinne von, das heißt, das muss sich nicht gut anfühlen, sondern zu schauen, was kann es denn für Ressourcen aktivieren? Bei uns zum Beispiel, also in meiner Arbeit ist es tatsächlich auch so, dass also die Leute kommen in aller Regel in Krisen. Ja? Und Krisen sind nichts anderes als Phasen in unserem Leben. Also die sind eben psychologisch spricht man davon, dass die normativ sind. heißt nichts anderes als, die hat jeder, die haben wir alle. Gell? Also das ist so. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie gehen wir damit um? Also es macht es ja auch nicht weniger einfach. Das macht es einfach nicht weniger schmerzhaft. Aber die sind auch immer eben auch potenzielle Wendepunkte.
Ja.
Potenziell, gell? Und das ist tatsächlich was, jetzt nochmal um die Brücke zu schlagen, in dieser zweiten Welle. Das ist jetzt viel, viel besser berücksichtigt. Also es wird viel differenzierter betrachtet. Also das, was ich gerade versucht habe, so zu skizzieren, dass man sagt, ja, das Negative, diese negativen Aspekte, die sind extrem wichtig auch, gell? Und die zeigen uns, die führen uns auch irgendwie, zeigen uns einen Weg.
Mhm.
Und gleichzeitig, um es abzurunden, ich habe ja vorhin auch gesagt, ich habe auch das Gegenteil behauptet, das Negative im Positiven, das ist genau das, was zu Recht auch kritisiert wurde. Also von Leuten, die es nicht verstanden haben und auch davon, dass das vielleicht am Anfang zu einseitig war. Also so dieses Missverständnis, positive Psychologie ist Smiley Face. Also sozusagen,
ja,
es geht nur um positive Emotionen und so weiter.
Ja, und alles quasi positiv wegdrücken ist auch wegdrücken.
Absolut, ja. Absolut, genau. Das ist, das ist so die Quintessenz.
Ja. Gehen wir doch mal in Medias Res,
yes,
um das konkret noch gestalten. Du hast mir gesagt, ich muss einen Charakterstärken-Test machen. Den habe ich ausgefüllt. Den Link dazu tue ich in die Show Notes.
Jawohl.
Und habe, 20 Minuten, habe 20 Minuten lang Sätze beantwortet, noch stimmt, stimmt nicht, stimmt total oder neutral. Und habe jetzt meine Charakterstärken draussen. Ich habe eine Liste bekommen mit Prozentzahlen.
Mhm.
Und jetzt?
Darf ich noch eine Sache vorneweg schicken, weil auf die werden wir nachher noch zurückkommen. Es geht um Stärken, gell? Es geht um Stärken, Charakterstärken. Wichtig an der Stelle, um nochmal das aufzugreifen, also was ein Fundament von positiver Psychologie, was immer wieder kommt und mit reinspielt, sind Stärken. Warum? Weil Stärken tatsächlich und Stärkenorientierung wie so ein Wundermittel sind. Es gibt so das berühmteste Modell in der positiven Psychologie, das ist das sogenannte PERMA-Modell von Martin Seligman. Und das fasst so ein bisschen zusammen, das ist vielleicht nicht das Beste, aber das ist das berühmteste und griffigste Modell, wo man auch sagen kann, ja, womit beschäftigt sich das Ding eigentlich? Was machen die eigentlich? P steht für positive Emotionen. Die Beforschung von positiven Emotionen, was machen die eigentlich? Was bringen die eigentlich, abgesehen davon, dass wir uns gut fühlen? Ja, was bringen die zum Beispiel, dass wir kreativ sind, dass wir offen sind, dass wir wachsen und so weiter? Ja? Engagement steht für, ist eigentlich eine Umformulierung des Flow-Konzepts, voll drin sind in der Sache. Ja? Dieses Federer gegen Nadal, Venus gegen Serena, so dieses Ding, wenn man so gerade nicht unterfordert ist, aber auch nicht überfordert, vielleicht so gerade ein bisschen überfordert. Also wenn die Gegnerin gerade so ein bisschen besser ist, wenn man so sein Bestes herausgefordert ist, sein Bestes zu geben, unmittelbare Rückmeldung. Also Flow-Konzept, gell, wie kommt man in Flow? Und zwar bei der Arbeit und im Privaten und so weiter. Dann ist es R steht für Relationships, Positive Relationships. Das heißt, wie gestaltet man positive Beziehungen? Hat ganz viel auch zu tun mit Kommunikation, und Beziehungen sind nicht nur Paarbeziehungen gemeint, sondern jedwede Beziehung bei der Arbeit, zu den Kindern und so weiter. Wie funktioniert das? Was haben wir da für Möglichkeiten? Wie macht man das? Dann haben wir Meaning oder Purpose. Das heißt Sinnhaftigkeit. Was gibt uns Sinn? Was ist das, was vielleicht oben drüber liegt? Wie machen das Leute? Was hat das für Effekte? Sinnhaftigkeit. Wir wissen, dass das grandiose Effekte hat. Und dieser Aspekt wird halt beforscht auch. Wie kann man das gezielt auch herbeiführen und so weiter für Einzelne und Organisationen. Und dann gibt es noch einen letzten Aspekt, das ist das Thema Achievement. Da geht es darum, es gibt ja keinen so wirklich tollen deutschen Begriff dafür, aber so sinngemäß heißt es Leistung, Leistungserfüllung, also im Grunde geht es darum, etwas erreicht zu haben, aber nicht um zu, Das heißt nicht um Status, Bewunderung, positive Emotionen, sondern um der Leistung selber willen.
Ja.
Also wenn mir das gerade Laune macht, ich würde es auch umsonst machen, so auf die Tour. Hat ganz viel zu tun mit intrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation kommt übrigens also auch beim Flow und bei Meaning immer wieder. Also eine Sache um ihre selbst machen. Und jetzt schlage ich die Brücke zu den Stärken. Stärken sind dort extrem wichtig. Das heißt, die sind bei all diesen Punkten so, dass sie förderlich sind, dass sie machen, dass man das gezielt auch herstellen können und auch kultivieren können. Mhm. Und wir können gern vielleicht nochmal zum Schluss nochmal die Klammer setzen. Also eben, was kann man denn machen und was hat es für Effekte und so weiter. Aber das war mir einfach noch wichtig an der Stelle zu sagen, also in welche Bereiche spielt es rein? Warum ja. sind Stärken so wichtig?
Ja.
Und jetzt kommen wir zu deinem Fragebogen. Mhm. Genau. Also wir haben uns ja für den heutigen Tag eben überlegt, dass wir sagen, wir machen wie so ein kleines Sparring, wie so ein kleines Coaching oder wie sowas aussehen könnte, anhand von Fragebogen, die du ausgefüllt hast. Eben der Fragebogen der Uni Zürich bringt ja dann so schön die Charakterstärken einer Person, das sind 24 nach diesem Modell, in eine Reihenfolge. Das ist ja das Einzige, was es dort macht. Und dann fängt eigentlich erst der Spaß an.
Ja.
Wenn wir von Stärken reden, und deswegen machen wir das jetzt gerade auch so miteinander, gibt es im Grunde wie, also das Vorgehen, wenn man sagt, ja, wie macht man das überhaupt, geht man in drei Schritten vor, dass man sagt, das Bewusstsein schärfen für seine Stärken, für Stärken überhaupt, dass man im zweiten Schritt hergeht und sagt, und jetzt spiele ich mal mit diesen Stärken. Also probiere aus, vielleicht auch nochmal gezielt einzelne Stärken oder mehrere zu beobachten, in andere Form zu nutzen. Und dann in dem dritten Schritt, dass wir hergehen, und jetzt spannen wir wiederum den Bogen zu widrigen Situationen, dass wir diese Stärken als Ressourcen nutzen in widrigen Situationen, und zwar ganz gezielt. Mhm. Und das können wir aber nur, wenn wir uns derer wirklich bewusst sind. Und deswegen eben steigen wir jetzt mal ein, einfach so exemplarisch, dass wir so schauen, wie schaut denn das denn aus? Einfach ja. so in diese Bewusstseinsschärfung eben, also auch so spielerisch. Du hast diesen Fragebogen ausgefüllt, und dann habe ich dir nochmal eine kleine Hausaufgabe gegeben in Form von Leitfragen.
Genau.
Mit denen du dich so auch auseinandergesetzt hast. Ich würde gerne anhand von den Leitfragen einfach so ein bisschen das abklopfen. Das erste ist, wenn du sozusagen diese Gesamtheit an Stärken siehst, wie war das für dich? Hast du dich gefunden? Hast du dich erkannt? War es im Wesentlichen so, dass du gesagt hast, ja, doch, das schon treffend oder nee, überhaupt nicht? Wie war es so insgesamt für dich in der Betrachtung?
Es ist sehr, sehr viel Erkenntnis und Bestätigung gewesen. Ich kann vielleicht sagen, was so ein bisschen auf dieser Liste steht. Also bei 100% steht Neugier. Und das ist für mich wirklich gewesen, ja, alles klar. Ich glaube, wenn jemand ständig alles recherchieren und auf jedem neuen Thema findet, oh cool, da weiß ich noch nicht Bescheid, da kann ich mich einfuchsen, dann bin das sicher ich. Ich habe mir einen Job gesucht, der genau zu dem passt. Das ist sicher super. Ich habe also interessant gefunden, dass ich gar nicht gewusst habe, was gilt alles als Stärke. Zum Beispiel, dass eine Liebe zum Lernen ist bei mir auch sehr hoch oben, dass das eine Stärke ist. Weil ich habe dann gedacht, quasi Fleiss sei oben, aber das ist dann Liebe zum Lernen. Wenn wir gerade beim Fleiss sind, das ist dann eher unten. Oder ja, zum Beispiel, wie nennt sich das? Selbstregulation habe ich jetzt ein bisschen als das verstanden. Das ist so ein bisschen diszipliniert sein und ja, sich können regulieren oder sein Verhalten im Griff haben. Das ist jetzt bei mir sicher eher unten, hat mich auch nicht überrascht. Insgesamt finde ich es einfach spannend. Ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt all die Stärken gekannt hätte und hätte müssen die Liste selber erstellen, ohne Fragebogen, hätte das zum Teil genau so ausgesehen. Neugier wäre sicher zu oberst gewesen, Liebe zum Lernen auch. Gewisse Sachen wären aber weiter unten gewesen oder wären anders verteilt. Bei mir ist mega hoch ist das Thema Dankbarkeit, dass ich dankbar bin. Und da steht, sie werden als dankbare Person eingeschätzt, weil sie sich immer Zeit nehmen, um ihre Dankbarkeit auszudrücken. Ja, das stimmt. Für mich gilt das für mich nicht als Stärke, sondern als gesellschaftlich gelernt, dass man das so tun muss, um die Leute nicht zu verärgern. Ich hätte gesagt, Dankbarkeit hätte ich sehr hoch oben genommen, Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo eher, jetzt muss ich gerade schauen. Ja, eben, ein bisschen weiter unten ist, Begrifflichkeiten sind zum Teil auch noch speziell. Humor ist bei mir relativ tief unten. Hätte ich jetzt weiter aufgesetzt, rein gedanklich. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, konkret habe ich gesagt, nein, Humor spielt im Moment in meinem Leben tatsächlich nicht so eine grosse Rolle, wie es vielleicht früher da hat, vor den Kindern. Weil Kreativität ist auch einigermaßen hoch oben. Ja, es ist wirklich spannend. Am allertiefsten ist Bescheidenheit.
Ja, wir haben ja schon im Vorfeld geschmunzelt, also bei uns in der Familie, also eben bei mir ist es genauso und ich glaube in unserer kompletten Familie auch immer an Nummer 24.
Ja, genau.
Wir haben uns da kaputt gelacht, ja.
Also overall muss ich sagen, es gibt ein Bild, wo ich mich drin wiederfinde. Zum Teil sind Begrifflichkeiten, also das können alle Hörerinnen und Hörer gerne auch selber ausfüllen und sich Gedanken dazu machen. Begrifflichkeiten finde ich manchmal so ein bisschen, fühle ich mich nicht richtig damit abgeholt von dieser Wortwahl, aber ich glaube, das ist immer so, bei so Fragebögen.
Und es ist ja tatsächlich auch, also es ist auch völlig legitim, dass man sagt, ja, nee, also das finde ich jetzt schwierig oder kann ich jetzt gar nichts damit anfangen. Aber deswegen ist sozusagen also auch dieses Beleuchten im Dialog, deswegen ist eigentlich das auch so wertvoll. Beziehungsweise allein schon, also wir können auch die Leitfragen gerne auch noch online stellen, eben weil das tatsächlich so der erste Schritt ist, das ist schon sehr spannend. Und dann eben kann man ja gucken, ob man da noch weitergehen will oder nicht. Aber allein schon die Auseinandersetzung, das ist schon schärftes Bewusstsein. Was du jetzt gesagt hast, du hast ganz, ganz viele spannende Punkte aufs Tapet gebracht. Ich will mal nur auf den einen oder die andere eingehen. Auf den einen oder die andere Punkt. Ja, wenn man schon gendert irgendwie bei diesen Geschichten, das ist, so merkt man,
das ist ein
Fachgender, genau. Ja, sehr schön. Strichpunkt und Punkt, Doppelpunkt. Du hast gerade am Anfang was gesagt, und zwar, da war mir gar nicht bewusst, dass das eine Stärke ist, sondern für mich war das selbstverständlich, also so sinngemäß.
Ja, also Dankbarkeit, ja.
Grundsätzlich ist das tatsächlich so, und da bist in bester Gesellschaft mit ganz vielen, die in der Richtung arbeiten, die Selbstverständlichkeit, das ist genau ein Punkt, wo wir sagen würden, ja, echt? Ist das eine Stärke? Das geht ganz vielen so. Also, dass im Gespräch dann rausgehen, ja, also das ist normal. Das ist normal. Ja. Und ein Schritt, also auch in der Reflexion, ist zu realisieren, ja, Moment, also das ist auch sehr stark in unserer Kultur auch verankert, so dieses nicht geschimpft ist genug. So, gell? Also negative Abweichungen werden sanktioniert, positive werden so stillschweigend zur Kenntnis genommen. Also jetzt ganz vereinfacht gesprochen. Das ist tatsächlich Teil des Ganzen. Und wenn wir aber das ernst nehmen, was wir vorher besprochen haben, dass wir sagen, okay, dass wir das Positive und die Ressourcen kultivieren wollen, dann gehört dazu, dass wir diese Selbstverständlichkeit, also diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, dass wir die als das anerkennen, was sie auch sind, dass das Ressourcen sind, dass das Stärken sind. Und das Thema Dankbarkeit ist in dem Fall ein großartiges, weil, also, gell, das ist, Man könnte es eins zu eins auf Dankbarkeit übertragen, weil könnte man abendfüllendes Thema daraus machen, allein zum Thema Dankbarkeit, aber ich will es kurz halten. Dankbarkeit ist insofern spannend. Es geht in diesem Modell drum, um Dankbarkeit für etwas vielleicht Kleines, für etwas Selbstverständliches und nicht nur, wie dort angedeutet wird, in dem Fragebogen, in der Auswertung nach außen hin, aber vor allen Dingen als Haltung. Als Haltung mir selber gegenüber, das, was du auch gerade so angetönt hast, ja, Dankbarkeit für wirklich auch diese kleinen Dinge, für, also nicht so dieses, was wir so ein bisschen aufoktroyiert kriegen, von wegen, hey, Gott verdammt nochmal, jetzt iss auf und sei doch dankbar, die Kinder in Afrika haben nichts zu essen, so dieses Ding. Also im Grunde, wo es um was ganz anderes geht, wo Dankbarkeit so, also Dankbarkeit in Anführungszeichen, so ein Instrument ist, einfach um einen so ein bisschen platt zu machen. Darum geht es wirklich nicht.
Sondern ums Relativieren quasi, oder genauer einschätzen von meiner Situation.
Ja, also das ist das eine und auch, und also genau, und dann auch noch einen Schritt weiter, um also das, so dieses, der englische Begriff gefällt mir da einfach besser, was diese Note ist, also appreciating, also wirklich so, also dieses, hey, wir sind jetzt hier und das ist gar nicht so selbstverständlich, was wir hier machen können. Wir machen irgendwie gerade beide was, wofür wir eine Leidenschaft haben, und das hören vielleicht ein paar Leutchen da draußen und fühlen sich angeregt und vielleicht gehen sie die Richtung und können da irgendwie so im Kleinen sowas bewegen. Also jetzt ein ganz konkretes Beispiel macht. Und das ist gell, jetzt, wo ich es ausspreche, das macht dieses wohlige Gefühl, weißt? Und das ist was Schönes. Und da geht es gar nicht so drum, eben dieses Kultivieren. Es geht auch darum, das zum Ausdruck zu bringen. Also gerade auch denjenigen, die uns ganz allgemein gesprochen, allen da draußen, aber auch gerade denjenigen um uns rum, denen wir es vielleicht selten sagen, also irgendwelche Dinge, wo wir sagen, okay, das ist eigentlich schon cool, das weiß ich zu schätzen, aber wo es im Alltag so ein bisschen untergeht und auch selbst, also sich auch die Zeit da zu nehmen, und da gibt es schöne, also auch Übungen dazu und Instrumente, wie man das dann auch machen kann. Aber jedenfalls Dankbarkeit aus dieser Haltung raus. Das ist das Ding. Und nochmal, um es zu betonen, das Bewusstsein fängt damit an, dass ich verstehe, also gell, so dieses Ding von, ja, das ist doch selbstverständlich, das läuft wie so mit, das ist ganz viel unterbewusst. Weißt?
Ja.
Und wenn ich mich aber dann frage, was sind denn meine Stärken? Normalerweise machen wir das nicht.
Ja.
Tun es nicht. Wenn ich dich frage, hey, du, was sind deine Schwächen? Dann legst du los, bam, 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 bam. Hätte ich dich gefragt, jetzt, so geht es zumindest den meisten. Hey, und wo sind denn deine Stärken?
Ja.
Da eiern wir viel zu sehr rum. Warum? Also, es ist keine individuelle Frage, sondern das ist eine Frage, wie auch unser Gehirn verdrahtet ist und wie auch unsere Kultur uns da shaped. Das heißt im ganz viel, ja, Stärkenorientierung, Stärkenorientierung. In der Realität haben wir da viel Potenzial.
Ja. Und das ist Survival of the Fittest, oder? Also, ich nütze mir nichts, wenn ich schöne Wandmalereien kann machen, wenn ich zu langsam bin und der Säbelzahntiger mich fängt.
Genau, also was du ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dass in der Psychologie spricht davon, diesem sogenannten Negative Bias. Das heißt, dass das Negative bei uns viel, viel stärker haften bleibt. Also gell, wenn du mit deiner Chefin irgendwie ein Jahresgespräch hast oder so und 9 Superpunkte, sensationell, und da eine Sache, Anja, da könnte man vielleicht noch so, was ist das, was dich beschäftigt, über einen längeren Zeitraum vielleicht sogar, das ist dieses Negative. Und warum? So wie du schön sagst, Säbelzahntiger, es geht darum, so wie unser Gehirn verdrahtet ist, reagieren wir hoch sensibel, das Alarmsystem auf Risiken, potenzielle Risiken, weil es evolutionsbiologisch, gell? Also ja, das Überleben gesichert hat.
Genau.
Das Blöde ist, wenn wir aber nochmal schön zurückspringen auf den Eingangspunkt, da bewegen wir uns wieder in diesem Bereich von 0 bis minus 8 oder was, gell? Das ist das Überleben.
Ja.
Und wenn wir jetzt aber diesen anderen Bereich nehmen, das ist genau da, wo es darum geht, also was es immer so hochtrabend heißt, also erblühen, aber genau das ist es. Wenn wir nicht nur vegetieren wollen und überleben wollen, sondern wenn wir unsere Potenziale ausschöpfen wollen, nach unseren Stärken und vor allen Dingen auch nach unseren Werten leben wollen, dann braucht es ein bisschen mehr. Dann reicht es nicht nur gefressen zu werden, sondern dann ist es auch wichtig, und dass wir uns mit dieser positiven Seite beschäftigen. Und das Blöde ist aber, Stichwort Negativity Bias, dass unser Gehirn so verdrahtet ist. Also es sind ja wie verschiedene Teile vom Gehirn. Der eine Teil, der alte Reptilienhirn, mehrere 100 Millionen Jahre alt. Und der andere Teil, der Neokortex, der ist noch relativ jung, der ist noch in den Windeln. Gell? Und das, was wir gerade hier aktivieren, ist ganz viel Neokortex da vorne. Aber wenn irgendwas passiert, so, sind wir ganz schnell wieder in dem anderen Teil. Das heißt, dieses Ungleichgewicht, was da vorherrscht, also die Stärke von dem Negativen, müssen wir müssen das Positive überbetonen, damit wir da ein gesundes Gleichgewicht kommen.
Also, und wir müssen uns wirklich der Stärke bewusst sein, damit im Moment, eben wo das Steinzeithirn aktiviert ist, dass wir wie können rauskommen und weil wir konkrete Sachen haben und wissen, okay, Moment, das sind meine Stärken.
Also als eine Strategie, genau, und was wir vorher gemacht haben, so dieses kleine Spielchen von hochaktiviert, Säbelzahntiger-Gefühl und dann Worst-Case-Szenario und wie wahrscheinlich ist es und was können wir machen? Das ist im Grunde, wenn wir es betrachten von unserem neurologisch, von unserem Gehirn her, sind wir erst in unserem Reptilienhirn und es schlägt Alarm, Alarm. Und dann gehen wir schrittweise durch den Versuch, diese Distanz herzustellen, versuchen wir in den präfrontalen Kortex zu gehen, indem man sagt, okay, es ist eine Gefahr, die ist aber jetzt nicht unmittelbar, es ist vielleicht teilweise irrational. Jetzt guckt man das Ganze doch ein bisschen systematisch an. Mhm. Und darum geht's. Ich würde gerne noch eins anfügen, so dieses Ungleichgewicht, also mit diesem Negativity Bias. Wir machen ja auch viel mit Paaren und so weiter. Gell? Und es geht darum, zum Beispiel in der Kommunikation kann man das auch sehr gut beobachten. Es gibt eine Studie von John Gottman, der 50 Jahre Paarforschung auf dem Buckel hat, also schon so ein bisschen was. Und eine sehr, sehr spannende Erkenntnis von seinem Team und ihm war, dass Kommunikation bei Paaren, die nicht nur lange zusammenbleiben, sondern auch dabei halbwegs glücklich und zufrieden sind oder sehr, dass die, übrigens hat er die Masters genannt, gell? Im Vergleich zu den anderen Desasters.
Das sind Losers,
ja, okay. Desasters, das ist auch schön. Gell? Die Masters haben sich unterschieden von den Desasters durch die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Masters kommunizieren so, dass die Anzahl der positiven Interaktionen die negativen um den Faktor 5 übersteigt. Gell? Und die Interaktion heißt ja auch so Kleinigkeiten. Also das heißt nicht 5-mal loben und dann einmal draufhauen, sondern das heißt wirklich Wertschätzung, Mikromomente. Ja. Das ist ganz viel diese Mikromomente. Aber was es wirklich zeigt, dass hier auch so dieses, wie schwer eigentlich dieses Negative wiegt, das sehen wir in ganz vielen Bereichen.
Auch, dass es aufgehoben werden muss mit mehreren positiven Sachen, damit es equal ist.
Mhm, ja. Genau.
Sehr gut. Also ich habe jetzt die Liste mit den Charakterstärken für mich erstellt, was mir schon tatsächlich sehr, sehr viel geholfen hat, einfach um das mal erkennen und um vielleicht wie merken, hey, auf was kann ich mehr bauen, was ist nicht so meine Stärke, muss es aber auch nicht sein. Ich bin völlig okay, ist Bescheidenheit so tief unten. Ich bin auch völlig okay, ist Tapferkeit weit unten. Ich werde nie der Mensch sein, der anderen total geradeaus in meine Meinung geigert. Das kann ich nicht, das hemmt mich nur schon beim Gedanken dran.
Würde auch zum Beispiel sowas wie soziale Intelligenz ein bisschen widersprechen. Die Quizfrage dort, bevor du deine Frage stellst, aber ist, was ist denn der gesunde Bereich? Also es geht auch wirklich darum, gesunder Bereich. Also es gibt auch einen Bereich bei Charakterstärken. Nur wenn man seine Charakterstärke einsetzt, heißt es nicht, dass es immer super und gut ist, sondern das ist auch einfach wichtig. Es gibt, da spricht man im Jargon von, also der gesunde Bereich in der Mitte und dann gibt es Underuse und Overuse. Ja. Also gell, das ist schön, du hast es gerade so angetönt. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich sozusagen meinen Enthusiasmus ohne Rücksicht auf Verluste und da draußen in die Welt so rausspritze quasi und in alle Richtungen und lalala. Und das wäre so Overuse und mit gewissen Kollateralschäden potenziell, gell, je nach Situation. Und das andere wäre zum Beispiel Underuse, wo ich hergehe und sage, ja, also es gibt ja Leute, die haben Bescheidenheit top obendrauf zum Beispiel. Was kulturell dann oder vielleicht so von wegen, ah, das ist eine ganz nette Person, immer gern gesehen, nimmt sich immer schön zurück. Und wo im Grunde, wo die Leute sich verbiegen und verleugnen, also Stichwort gesunde Erwachsene übrigens, aus Angst anzuecken und so weiter, wie so unter dem Teppich kriechen, um ja nicht irgendwie aus Angst, gell, dass man bestraft werden könnte, dass man irgendwie einen dummen Spruch abkriegt und so weiter. Und das heißt, dort wird man uns nochmal, also so als Ausblick, wenn es darum geht, wie beschäftigt man sich mit Charakterstärken, dort auch mal drauf zu gehen, auf die einzelnen Stärken und zu sagen, ja, ich würde jetzt mit dir draufgehen und sagen, ja, wie ist es denn mit Tapferkeit? Also Tapferkeit kann ja sehr, sehr, das machen wir jetzt an der Stelle nicht, aber einfach mal so, um den Gedanken zu zeigen, wie man da, was man da macht. Wie ist es denn bei dir? Wie fühlt es sich an? Würdest du das teilweise in manchen Situationen mehr wünschen? Kannst du so eine Situation mal formulieren oder in bestimmten Lebensbereichen? Also auch übrigens, was ich mir hier notiert habe, also so das Stichwort Authentizität, schwieriges Wort, ja. Authentizität, super missverständlich zum Beispiel in diesem Konzept. Ja, aber ich habe immer gedacht, ich sage den Leuten immer so was, wie es ist und überhaupt, gell? Ist nicht unbedingt authentisch, sondern das ist ein bisschen differenzierter. Und zwar Authentizität, in anderen Worten, jetzt wenn wir es in die Schemasprache gehen, da geht es um den gesunden Erwachsenen. Mhm. Das heißt, jenseits, also jemand, der allen so ganz frontal drauf geht und auch brutal ist und vielleicht grob zu anderen, der ist nicht unbedingt authentisch. Also mit einer ziemlichen Sicherheit sogar nicht, weil eigentlich müsste man fragen, ja, was ist es denn für ein Motiv? Ist so jemand eher beim Überkompensieren und macht jemand, also macht er wie eine Mauer drumherum und damit er selber nicht angegriffen wird und so weiter. Ja. Und diese Geschichten kommen in unterschiedlichen sozusagen Gewändern da auch her. Aber insofern ist die Auseinandersetzung mit den teilweise so ein bisschen sperrig wirkenden Begriffen wie Authentizität und so weiter extrem hilfreich. Weil, also ich habe das relativ oft, dass Leute dann kommen und, also Authentizität zum Beispiel ist ein super, super Beispiel, wenn Leute kommen und sagen, ja, also ich sehe mich eigentlich schon als jemanden, der ehrlich ist und immer offen seine Meinung sagt und so. Und dann ist es an der Stelle, wird es dann interessant. Also das ist wirklich differenzierter. Und wenn man dann miteinander bespricht und anschaut, ja, wie ist es denn tatsächlich? Also spiegelt sich deine Haltung auch wieder? Wie fühlt es sich denn an? Ist es denn, oder ist es so was Aufgesetztes umzu? Also was ist das Motiv dahinter?
Ja.
Und so in diese Richtung geht dann so diese Arbeit.
Also es ist eigentlich, wenn man die Stärke hat, kann man es durchaus noch genauer anschauen und analysieren, eben was ist jetzt dort, weil es gut ist, dass es dort ist, was wird man vielleicht eher ein bisschen anders oder was sieht man anders, wie interpretiert man es?
Mhm. Ja. Genau, und ich würde dich zum Beispiel jetzt an der Stelle fragen, also oder jeden Klienten, jede Klientin, frage ich, okay, und schau, wenn wir das also so richtig detailliert auch miteinander durchgeknetet haben, also das Verständnis und das Bewusstsein also besser ist, dann würde ich fragen, okay, und ja, was würdest du denn jetzt gern machen, wenn du jetzt sozusagen, du hast einen Zauberstab und jetzt kannst du dir vielleicht 3 bis 5 Stärken aussuchen, die du entwickeln kannst. Einen Zauberstab haben wir alle, weil es gibt Möglichkeiten, also gewisse Stärken kann man einfacher und leichter also trainieren als andere, aber grundsätzlich wissen wir heute, das ist die gute Nachricht, Stärken sind veränderbar, gell? Die kann man gezielt entwickeln. Wir haben vorhin so ganz kurz so angetönt, wie das unter anderem funktioniert. Und wir werden nachher noch ein paar Übungen reingeben und auch aufschreiben. Aber das heißt, ich würde dich fragen, ja, was wären denn zum Beispiel so Stärken, die du gern gezielt kultivieren würdest? Und mit dem Nachsatz, bitte nicht die untersten 5 nehmen. Weil das ist tatsächlich, also da gehen die Leute und sagen, ja, das sind meine Schwächen, die will ich nach oben bringen. So nach dem Motto Selbstoptimierung so ein bisschen. Das ist sehr undifferenziert und auch nicht zielführend. Das ist auch, also auch nicht so von großem Erfolg gekennzeichnet, sondern es geht darum, eine Mischung zu finden. Also das Leichteste sind die sogenannten Signaturstärken. Das sind die Top-Stärken, die weiter oben sind. Die kann man relativ im Vergleich relativ leicht entwickeln, weil die uns sowieso leicht von der Hand gehen, weil wir da sowieso drin sind, intrinsisch motiviert und so weiter. Viele von denen. Manche von denen sind vielleicht ein bisschen tricky. Die sind weit oben, aber sind vielleicht nicht so gesund, zum Beispiel. Und da wäre jetzt die spannende Frage, ja gut, komm, welche wären es denn bei dir? Welche wären es denn? Eben werden wir heute nicht mehr beantworten. Und dann herzugehen und zu sagen, so, und wie gehen wir denn dann vor in dem nächsten Schritt? Ein nächster Schritt wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, Strength Spotting, dass man sich zu jeder von diesen sogenannten Aufbaustärken eine Person überlegt, wo man sagt, ja, die Frau, der Mann, die ist richtig stark in dem, der ist wirklich authentisch, kreativ, das Und dass man die dann beobachtet über einen Zeitraum und das dokumentiert. Also, dass man jede Woche schaut, das kann jemand aus dem Umfeld sein, das kann aber jemand aus einer Fernsehserie sein, aber wie äußert sich diese Verhaltensweise? Wo habe ich wieder diese Stärke erlebt? Wo war die wieder authentisch? Und wie hat sich das gezeigt am Verhalten? Das heißt, Monkey see, monkey do, gell? Wir sind Tiere des Imitierens und so lernen wir ganz viel. Das heißt, das ist der nächste Schritt vom Spielerischen, das Bewusstsein erweitern und mit den Stärken so auszuhalten. Gell? Und dann schreibt man das auf und dann geht man wieder in Dialog, zum Beispiel mit jemandem, der so ein bisschen spiegelt, und man kriegt auf einmal ein viel differenzierteres Bild, in welchen Gewändern diese Stärken daherkommen, wie das gemacht wird und so weiter. Und es ist faszinierend. Also insofern wäre das so ein gangbarer Weg. Ich sehe, die Zeit galoppiert. Wollen wir so einen kleinen Wrap-up machen, Anja? Was meinst
du? Das können wir gut machen, ja. Und ein paar konkrete Beispiele noch.
Also genau. Das heißt, die Frage war ja, warum Stärken, wozu sind die gut? Die kurze Antwort lautet, weil unser Modell, was wir am Anfang angesprochen haben, PERMA wird gefördert. Also positive Emotionen werden dadurch beeinflusst. Flow, also Engagement, positive Beziehungen können dadurch gut gestaltet werden, helfen dabei. Es ist Sinnerfüllung, das heißt Purpose. Wenn wir nach unseren Stärken leben und handeln, wird das auch gefördert. Nicht allein dadurch, aber das wird dadurch gefördert. Achievement ist auch ein Riesending. Das heißt, wir sind viel in unseren intrinsisch motivierten Bereichen. Alles in allem, das heißt, wenn wir einen Summenstrich ziehen, wir wissen, das ist robust aus Studien, dass Stärkenorientierung und der gezielte Einsatz und die Kultivierung von Stärken sich sehr, sehr positiv auswirkt auf die Zufriedenheit, auf Glück, wenn man so will, aber Wellbeing, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Und jetzt ist natürlich die Frage, und wie können wir das konkret herbeiführen? Gell?
Genau, wenn man so einen Test ausgefüllt hat und denkt, genau. Okay, 24 Stärken, was mache ich damit?
Genau, und dann macht man damit, wir stellen mal die Leitfragen hoch, dann beschäftigt man sich dahingehend damit, dass man sich diese Leitfragen stellt. Also, dass man sagt, hey, wie ist es denn, wenn man darüber reflektiert, wir stellen die Fragen online und dann genau.
Die werden guckt man auf www.anyworkingmom.com/podcast bei der betreffenden Folge zu finden sein. Mhm.
Dann stellen wir auch noch eine schöne Übung drauf, wo es darum geht, Strength Spotting through Movies. Eine meiner Lieblingsübungen, wo es darum geht, sich zu überlegen, hey, was kommt mir für ein inspirierender Film zum Beispiel oder für eine Serie in den Sinn? Und was ist daran so inspirierend? Und welche Stärken treten da auf? Du bist schon so milde am Lächeln, weil der Film, den du dir überlegt hast, kommt dir vielleicht auch in den Sinn. Und dann, wie könnte ich, letzte Frage da, das wie so übernehmen? Was könnte ich da übernehmen, so Transfer in mein Real Life aus dieser Inspiration, durch diese Stärken auch?
Die Übung habe ich krass gefunden, weil, wo du mich das gefragt hast, kommt mir der Film Fried Green Tomatoes in den Sinn und hat gedacht, klar, logisch, die Hauptfigur, Hammer, und hat mich inspiriert, ohne das zu wissen. Ja.
Das ist krass. Also das ist genau auch die Absicht, gell? Dass wir in diesen Annäherungsmodus kommen, dass wir eben in diesen Modus kommen, wo wir uns entwickeln und erblühen. Dankbarkeit wäre mal was anderes, was sich gut trainieren lässt. Und für diejenigen, die dann irgendwie schon so sagen, nee, Dankbarkeit, nein, danke, können wir es auch anders nennen. Ja, what went well? Schöne Übung, an Büchlein kaufen, jeden Abend 3 Punkte aufschreiben, groß, klein, mittel, was ist gut gelaufen? Da kann man Perspektivenwechsel, kann man Optimismus, kann man Dankbarkeit und viele andere Dinge trainieren. Und genau um diesen Perspektivenwechsel geht es auch. Das Gleiche kann man machen, indem man sich 3 witzige Sachen überlegt, die sind passiert letzte Woche. Und das können manchmal Sachen sein, die in dem Augenblick, wo man sie erlebt, irgendwie total nervig waren, aber sozusagen aus der Retrospektive amüsant sind. Und genau darum geht es, das zu kultivieren.
Also, und das zeigt einem hin wiederum auch gerade, hey, etwas, was total peinlich, total nervig ist, kann retrospektiv eigentlich lustig sein. Also es ist in dem Moment hilfreicher, dass man denkt, vielleicht später kann ich mal drüber lachen.
Das ist übrigens auch noch, zum Abschluss auch nochmal schön, um die Klammer zu schließen, darum geht es tatsächlich ganz viel in der positiven Psychologie. Wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, es geht um den Perspektivenwechsel, es geht um eine Perspektivenerweiterung. Und das heißt, oftmals ist die Frage, die ist auch übrigens drin in diesem Optimismus-Training, in diesem, was wir vorhin so ein bisschen durchgenommen haben. Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich in einer ganz blöden Situation bin und irgendwie nicht rauskomme und dann mir die Frage stelle, wie werde ich in 5 Jahren darüber denken? Wie wird das sein? Und oftmals ist es tatsächlich so, dass man dann wahrscheinlich drüber lachen werden oder zumindest glauben, dass wir drüber lachen werden. Und das kann schon eine Distanz schaffen, das kann schon ein Gefühl der Erleichterung schaffen. Und darum geht es letztlich.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios.
Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!